NDR Info. Echo des Tages.
Im Studio ist Andreas Teska. Guten Tag. In den USA ist die Kandidatensuche beendet. Mitt Romney hat seinen möglichen Vizepräsidenten benannt. Hierzulande kommt die Kandidatendebatte dagegen so richtig in Schwung, zumindest bei der SPD. Außerdem im Programm: Das Bundeswirtschaftsministerium stoppt die Förderung umstrittener Schulungsprogramme für Ärzte. Und gegen Ende der Sendung Neues von den Olympischen Spielen in London. Beginnen aber müssen wir mit der Entwicklung in Syrien. Dort setzt die Armee von Staatschef Assad offenbar Kampfflugzeuge, Hubschrauber und Panzer ein, um die Kontrolle zurückzuerobern über die wichtige Wirtschaftsmetropole Aleppo, beziehungsweise das, was von ihr noch übrig ist nach tagelangem Beschuss. Auch aus der Hauptstadt Damaskus werden wieder Kämpfe gemeldet. Und nun hat es auch noch Schießereien gegeben an der Grenze zu Jordanien. Näheres von Ulrich Leithold.
Das Assad-Regime kämpft an immer neuen Fronten. Syriens Nachbarn werden zunehmend in den Konflikt hineingezogen. Letzte Nacht kam es zum bisher schwersten Zwischenfall an der syrisch-jordanischen Grenze. 80 Kilometer von der Hauptstadt Amman entfernt eröffneten jordanische Grenzsoldaten das Feuer auf syrische Grenzposten. Die hatten hunderte Flüchtlinge beschossen, wohl auch noch auf dem Terrain des Nachbarlands. Nach Angaben von Augenzeugen folgte ein etwa einstündiges Gefecht. Auf jordanischer Seite soll es keine Opfer gegeben haben. Ähnliche Zwischenfälle, allerdings nicht so intensiv, gab es schon häufiger. Zuletzt zu Monatsbeginn, als zwei Flüchtlinge und ein jordanischer Soldat verletzt wurden. Jordanien nimmt mit 150.000 die weitaus meisten syrischen Flüchtlinge auf. Anfang der Woche hatte Assads abtrünniger Premier den Weg über die Grenze nach Jordanien gewählt. Das erhöht die Spannungen zwischen den Nachbarn. Jordanien ist von syrischen Wasser- und Nahrungsmitteln abhängig sowie auf Transitwege in die Türkei und nach Europa angewiesen. Es verhielt sich deshalb zum Konflikt beim Nachbarn bisher eher zurückhaltend. In Aleppo halten Kämpfe zwischen Rebellen und der Armee offenbar an. Die Aufständischen hatten das Saladin-Viertel zeitweilig geräumt, das den Zugang zu der 2-Millionen-Stadt von Süden her kontrolliert. Jetzt wollen sie dorthin zurückgekehrt sein. Man habe zuvor zu wenig Waffen gehabt, sagte ein Kommandeur. Das größte Problem seien Scharfschützen des Regimes, die überall auf Dächern lägen. Staatsmedien melden Erfolge an Aleppos Flughafen. Söldner und Terroristen seien zurückgeschlagen worden. Einige Rebellen feiern dagegen bereits vermeintliche Erfolge. Meldungen aus Aleppo lassen sich nicht verifizieren. Unabhängige Beobachter sind kaum noch dort. UN-Blauhelme haben die Stadt verlassen. Kämpfe werden erneut aus Damaskus gemeldet. Diese Oppositionelle schildert die Lage aus ihrer Sicht. Wir hören Kämpfe, Bomben und Hubschrauber. Die beschießen die Innenstadt, auch Panzer und Artillerie. Scharfschützen sitzen auf Dächern. Die Leute können deshalb Verwundete nicht bergen. Manche liegen unter zusammengestürzten Häusern. Ganze Familien sind begraben. Ärztliche Hilfe ist da unmöglich. Andere Bewohner der Hauptstadt und das Staatsfernsehen melden inzwischen Kämpfe und Explosionen im Zentrum nahe der Zentralbank. Auf dem Weg zum Flughafen wurden Panzer gesichtet. Bei Damaskus hatten Rebellen drei syrische TV-Journalisten gefangen, die Regierungstruppen beim Einsatz begleiteten. Das Regime hatte erst vor einer Woche erklärt, es habe die Hauptstadt wieder voll unter Kontrolle.
Der Krieg in Syrien ist also längst nicht mehr nur auf das eigene Territorium begrenzt. Militärische Scharmützel an der Grenze zu Jordanien und vorher schon an der zur Türkei. Zudem der anhaltende Flüchtlingsstrom in die Nachbarländer und schließlich die kaum noch kaschierte Hilfe diverser Staaten der Region zugunsten der Rebellen belegen, dass es sich nicht um eine innere Angelegenheit Syriens handelt, sondern um einen Konflikt, der über die Landesgrenzen hinausgreift. Um über die möglichen Folgen zu beraten, ist die amerikanische Außenministerin Clinton in die Türkei gereist. Beide Länder bereiten sich vor auf eine weitere Eskalation bis hin zum Einsatz von Chemiewaffen durch das Regime in Damaskus. Zu den türkisch-amerikanischen Beratungen Susanne Güsten.
Mit syrischen Juristen, Journalisten und Studenten traf sich Clinton in Istanbul, um von ihnen zu erfahren, wie die USA wirksamer zum Sturz des Assad-Regimes beitragen können. Noch ist unklar, wie dieser Sturz bewerkstelligt werden soll. Bei den Gesprächen mit ihrem türkischen Amtskollegen Davutoğlu ging es aber nicht nur darum, sondern auch um die Zeit nach einem Regimewechsel in Damaskus. Die Planung für das neue Syrien müsse jetzt beginnen, sagte Clinton vor der Presse in Istanbul.
Now no one can predict how soon this regime will finally be brought to an end.
Niemand kann sagen, wann genau dieses Regime fallen wird, Aber wir wissen, dass der Tag kommen wird. Deshalb müssen wir uns dringend darauf vorbereiten, was danach geschieht. Denn das wird genauester Planung und Unterstützung der internationalen Gemeinschaft bedürfen. Im vergangenen Monat haben sich führende Oppositionsgruppen in Kairo auf einen detaillierten Übergangsplan und auf die Vision eines geeinten, demokratischen und pluralistischen Syrien verständigt. Wir haben heute darüber beraten, wie wir alle diesen Plan unterstützen können und wie wir uns zugleich auf eine Reihe von Eventualitäten vorbereiten können. Eine Reihe von Eventualitäten. Damit meinte die amerikanische Außenministerin bestimmte Umstände, unter denen eine militärische Intervention in den syrischen Bürgerkrieg notwendig werden könnte. Einen plötzlichen Ansturm von Flüchtlingen, weit über die 55.000 Menschen hinaus, die bisher Schutz in der Türkei gesucht haben, zählten Clinton und Davutoğlu auf Nachfragen zu diesen Eventualitäten auf. Einen Chemiewaffeneinsatz des syrischen Regimes und, den Türken besonders wichtig, Angriffe der kurdischen PKK auf die Türkei von syrischem Gebiet aus. Amerika stehe in dieser Frage vollständig hinter Ankara, versicherte Clinton. Wir erklären unsere Solidarität mit der Türkei im Kampf gegen die PKK-Terroristen und wir kondolieren den Familien der Opfer ihrer feigen Anschläge. Wir teilen die Entschlossenheit der Türkei, nicht zuzulassen, dass Syrien zum Rückzugsraum für PKK-Terroristen wird, weder jetzt noch nach dem Sturz des Assad-Regimes. Die Türkei und die USA wollen nun eine gemeinsame Arbeitsgruppe ihrer Außenministerien, Militärs und Geheimdienste einsetzen, um die Einsatzplanung für diese Eventualitäten zu übernehmen. Nachgedacht wird nach Angaben beider Minister über Flugverbotszonen, über einen Sicherheitskorridor zwischen Aleppo und der türkischen Grenze und über eine Pufferzone auf syrischem Gebiet, innerhalb derer Flüchtlinge von der internationalen Gemeinschaft geschützt und versorgt werden könnten.
Die wichtigste und bis zur Bekanntgabe geheim gehaltene Personalentscheidung eines amerikanischen Präsidentschaftskandidaten ist die Berufung seines Stellvertreters. Mitt Romney, der Kandidat der Republikaner, hat am Nachmittag dieses Geheimnis gelüftet. Falls er es schafft, Präsident Obama im November zu schlagen, dann soll sein Vizepräsident Paul Ryan werden. Der 42-Jährige ist Kongressabgeordneter und gilt als Nachwuchsstar seiner Partei. Sabrina Fritz über das Tandem, das von nun an gemeinsam um den Einzug ins Weiße Haus kämpft.
Der Auftritt war generalstabsmäßig geplant. Präsidentschaftsbewerber Mitt Romney verkündete seinen zweiten Mann auf dem Kriegsschiff USS Wisconsin. Das Schlachtschiff war schon im Zweiten Weltkrieg im Einsatz und dient heute als Museumsschiff. Paul Ryan ist Abgeordneter aus dem Bundesstaat Wisconsin. Warum Romney sich gerade für ihn als Vizekandidat entschieden hat, begründete Romney nicht mit seinen fachlichen Fähigkeiten, sondern erst einmal mit einer persönlichen Geschichte. Paul Ryan hat mit 16 seinen Vater verloren.
Paul's father died when he was in high school. That forced him to grow up earlier than any young man should.
Das zwang ihn, schnell erwachsen zu werden, so Romney. Paul Ryan sei ein Mann mit einem außergewöhnlichen Charakter. Jeder schätze seine Integrität und seinen Sinn für Gerechtigkeit. Als Katholik schätze er den Wert jedes menschlichen Lebens. Als der Name Paul Ryan fiel, war der Jubel noch größer als bei Mitt Romney. Und Romney patzte auch noch bei der Ankündigung seiner wichtigsten Personalentscheidung. Er sagte nicht, begrüßen Sie mit mir den nächsten Vizepräsident der Vereinigten Staaten, sondern den nächsten Präsidenten.
In welcoming the next president of the United States, Paul Ryan.
Und dann kam ein junger Mann auf die Bühne mit verschmitztem Lächeln, im Anzug ohne Krawatte. Der Applaus für ihn war enorm. Man hatte den Eindruck, vielen wäre es gar nicht zu Unrecht, wenn der Vize gegen Obama antreten würde. Doch Romney korrigierte sich sogleich. Ich kann Ihnen versichern, er wird der nächste Vizepräsident der Vereinigten Staaten.
But I can tell you this, he's gonna be the next Vice President of the United States.
Paul Ryan, der Vizekandidat der Republikaner, empfahl sich mit einfachen Wahrheiten. Amerika ist auf dem falschen Weg, sagt er, aber Mitt Romney und ich werden Amerika wieder auf den richtigen Weg bringen.
America is on the wrong track. But Mitt Romney and I will take the right steps in the right time to get us back on the right track.
Wie dieser Weg aussehen soll, hat Ryan in seinem Pfad für mehr Wohlstand beschrieben. Dort spricht er sich für massive Kürzungen bei nahezu allen Staatsausgaben aus. Die Krankenversorgung für die Rentner, Zuschüsse für Schulen, Arbeitslosen und Obamas Krankenversicherung sollen massiv zurückgefahren werden. 4 Billionen Dollar will er in 10 Jahren einsparen. Selbst manchen Konservativen gehen diese Pläne zu weit. Paul Ryan rechnete auch mit Präsident Obama ab.
And in his first 2 years, with his party in complete control.
In seinen ersten beiden Jahren kontrollierte seine Partei ganz Washington. Er konnte jeden Punkt seiner Agenda durchsetzen. Doch das macht es nicht besser. Wir sind ein Land aus Schulden, Zweifeln und Verzweiflung. Ryan ist ein klarer Redner. Seine Attacken bleiben meist über der Gürtellinie. Er wird sich im Fernsehen mit dem 70-jährigen Vizepräsidenten von Präsident Obama, Joe Biden, messen müssen. Bei der Veranstaltung in Virginia war der Kandidat mit Romney und sein Vize Paul Ryan mit Familien angereist. Der Romney-Clan und die Familie von Paul Ryan haben zusammen 8 Kinder. Am Ende stand das Duo Romney und Ryan auf der Bühne und winkte in die Menge. Sie sahen aus wie 2 Manager, die die Amerika AG sanieren wollen.
Sabina Fritz aus Washington. Zumindest die Personen stehen jetzt also fest für den großen Showdown bis zur Wahl am 4. November. Doch für welche Politik steht das Duo Romney-Ryan und was bedeutet diese Nominierung für den Wahlkampf und für Amtsinhaber Obama? Hören Sie dazu den Kommentar im Echo des Tages von Ralf Siener.
Mut zur Klarheit ist nicht gerade mit Romneys Stärke. Doch mit der Ernennung des nassforschen Kahlschlag-Sanierers und Tea Party-Lieblings Paul Ryan hat Romney zum ersten Mal in diesem Wahlkampf Mut bewiesen. Wenn auch nur den Mut der Verzweiflung. Denn Romney liegt momentan in den meisten Umfragen hinter Obama. Hoffnungslos abgeschlagen, wenn es um die Frage der Beliebtheit geht. Gerade eingefleischte Republikaner sehen in dem Meister der politischen Peinlichkeiten und Versprecher allenfalls den personifizierten kleinsten gemeinsamen Nenner. Für die Tea Party ist Mitt Romney ein verkappter Liberaler, ein Obama im Reklamformat. Noch nie in den vergangenen Jahrzehnten war ein Präsidentschaftskandidat der Republikaner sowohl in der eigenen Partei wie auch bei den meisten Wählern so unbeliebt wie Mitt Romney. Kein Wunder, dass Romney in wichtigen Wechselwählerstaaten wie Ohio, Florida und Pennsylvania hinter Obama liegt. Eine vermeintliche Wunderwaffe musste her, ein rechtskonservativer Superstar, welcher die Basis begeistert. Eine Überraschungswaffe vom Kaliber Sarah Palin, diesmal allerdings mit politischem Verstand. Den hat Paul Ryan zweifellos. Mit 42 Jahren sitzt er zum 7. Mal im US-Kongress, kann auf einen Universitätsabschluss in Ökonomie verweisen, auf die Mitarbeit in diversen Forschungsinstituten und er gilt dank des nach ihm benannten Ryan-Budgetplans als Vordenker der Republikaner. Ein Qualitätssiegel, das angesichts der intellektuellen Kapazität der meisten rechtskonservativen amerikanischen Spitzenpolitiker allerdings nicht sonderlich viel aussagt. Ryan formuliert glasklar und schneidig und dennoch bleibt unklar, wie er es schaffen will, Amerikas desaströsen Schuldenberg abzubauen und gleichzeitig Amerikas Superreiche steuerlich noch mehr als ohnehin zu entlasten und den größten Militärhaushalt der Welt noch weiter aufzublähen. Ryans Behauptung, das ließe sich vor allem mit drastischen Einsparungen bei den ohnehin nicht üppigen amerikanischen Sozialleistungen erreichen, ist wenig glaubwürdig. Romneys Vize bringt zwar die Probleme von Obamas Schuldenpräsidentschaft wohltuend akzentuiert auf den Punkt, aber konstruktive Lösungen hat er nicht anzubieten, genauso wenig wie mit Romney. Der rhetorisch geschliffene Paul Ryan ist keineswegs ein Rettungsanker für Romney, denn noch stärker als mit Romney will Ryan Amerikas soziale Spaltung verschärfen. Einen idealeren Gegenspieler als Paul Ryan kann sich der Sozialstaatsanwalt Barack Obama gar nicht wünschen.
Ralf Siener kommentierte im Echo des Tages auf WDR 5 und NDR Info. Wir bleiben beim Thema Wahlen und Kandidaten, wechseln aber ins Inland. Die SPD will ihren Kanzlerkandidaten ja erst im Januar ausrufen. Das zumindest ist die offizielle Parteilinie. Aber nun kommt vorzeitig Bewegung in das Troika-Mikado. Der Parteivorsitzende Gabriel hat in dieser Woche den Kurs der Sozialdemokraten in der Euro-Krise neu justiert. Der zweite mögliche Kanzlerkandidat, der ehemalige Finanzminister Steinbrück, hat ihn heute unterstützt und zugleich in einem langen Grundsatzinterview seine Ambitionen durchscheinen lassen. Und der dritte im Bunde, Fraktionschef Steinmeier, der schweigt und genießt und dazu hat er allen Grund. Denn heute hat sich mit Thorsten Albig erstmals ein Ministerpräsident der SPD klar und eindeutig dafür ausgesprochen, Frank-Walter Steinmeier erneut zum Kanzlerkandidaten zu machen. Mehr dazu aus Kiel von Michael Frömter.
Gemeinsame Auftritte, keine gegenseitige Kritik, dafür Wertschätzung. So gibt sich die sogenannte Troika der SPD aus Parteichef Gabriel, Bundestagsfraktionschef Steinmeier und Ex-Finanzminister Steinbrück. Seit Monaten gehen sie der Antwort auf die Frage aus dem Weg, wer denn nun als Spitzenkandidat der Sozialdemokraten bei der Bundestagswahl 2013 gegen Angela Merkel von der CDU antreten soll. Niemanden zu früh verbrennen, hieß es bislang im Berliner Willy-Brandt-Haus. Trotz aller Bemühungen, die vorzeitige Personaldebatte zu vermeiden, innerparteilich wird sie längst geführt. Als erster Ministerpräsident der SPD hat sich nun Thorsten Albig aus Schleswig-Holstein auf eine Person festgelegt, Frank-Walter Steinmeier.
Wir haben mit Frank-Walter Steinmeier einen hervorragenden Fraktionsvorsitzenden, einen Politiker, der sehr gereift ist, auch in den letzten Jahren. Ich bin ganz sicher, hat alles Potenzial, um ein guter Kanzler für die Bundesrepublik Deutschland zu sein.
Doch damit nicht genug. Albig spricht sich mitten im politischen Sommerloch nicht nur für Steinmeier, sondern gleichzeitig klar gegen Peer Steinbrück aus. Seinem früheren Mentor riet Albig von einer Kandidatur ab.
Peer Steinbrück ist für alle Funktionen in dieser Gesellschaft ein ganz ausgezeichneter Kandidat, gar keine Frage. Aber da ich ihn gut kenne, wünsche ich ihm, dass er nicht in die Verlegenheit kommt, das machen zu müssen. Es wird ein sehr enges Korsett für ihn sein. Und er mag enge Korsette nicht.
Von dieser vermeintlichen Fürsorge für Steinbrück will der SPD-Bundestagsabgeordnete Hans-Peter Bartels nichts wissen. Ganz im Gegenteil. Anders als Albig bezieht Bartels klar Positionen für Peer Steinbrück.
Ja, ich glaube, Peer Steinbrück ist in Zeiten der Krise der Sozialdemokrat, der am ehesten Angela Merkel Paroli bieten kann. Und ich glaube, darum geht es für uns Sozialdemokraten, überzeugende personelle und inhaltliche Alternative anzubieten.
Anders als Albig bezieht Bartels klar Position für Peer Steinbrück. Steinbrück sei nicht zuletzt auch wegen seines größeren ökonomischen Sachverstands die beste Alternative zu Angela Merkel. Zu Kritik am Vorsitzenden der SPD-Bundestagsfraktion lässt sich Bartels aber nicht hinreißen.
Steinmeier ist eine absolut geeignete Persönlichkeit. Er war Vizekanzler, er war Kanzlerkandidat. Also natürlich ist das auch eine Möglichkeit für die SPD. Und darüber gibt es jetzt eine Diskussion, wer ist der geeignetste. Und da kann ich mir im Moment Steinbrück als den zugkräftigsten vorstellen.
Von einer kommenden Zerreißprobe innerhalb der SPD will Bartels nichts wissen. Die Entscheidung der SPD für die Kandidatenkür rücke näher. Deshalb sei eine gesunde Diskussion über die möglichen Kandidaten jetzt erforderlich, so Bartels. Und wie sieht die Partei Basis die Personaldebatte?
Jeder hat ein Recht auf seine eigene Meinung und auch die Herren Bartels und Albig.
Ich persönlich würde auch Peer Steinbrück bevorzugen und am Ende wird das Parteitag entscheiden und werden wir es sehen.
Wir können uns glücklich schätzen, die anderen haben nicht mal einen guten Kandidaten oder eine gute Kandidatin.
Ich glaube, das macht uns auch interessant und vielleicht ist es auch der Unterschied, wie wir mit unseren Kandidatinnen umgehen. Wir lassen es zu, dass darüber diskutiert wird und da gibt es kein Machtwort von oben im Sinne von ihr wisst doch, dass ich antrete und andere Kandidaten sind nicht erwünscht.
Ob es der SPD nun weiterhin gelingt, ihre K-Frage bis zum Jahresbeginn zu vertagen, ist derzeit offen. Genauso wie die Frage, ob es überhaupt noch bei den ursprünglichen drei Kandidaten bleibt. Denn interessant bei Albigs und Bartels Äußerungen ist nicht nur, wen sie genannt haben, sondern auch, wen nicht. SPD-Chef Gabriel wird nämlich erst gar nicht erwähnt.
Schluss mit der Abzocke in der Arztpraxis. Immer häufiger bieten Ärzte ihren Patienten sogenannte Igel-Leistungen an. Dabei handelt es sich um Zusatzleistungen, die die Krankenkassen nicht erstatten. Die Wirkung dieser Therapien ist häufig ziemlich eindeutig. Dem Patienten nützen sie nichts und dem Mediziner verschaffen sie zusätzliche Einkünfte. Groß war deshalb die Aufregung, als bekannt wurde, dass Ärzte auch noch auf Steuerzahlerkosten geschult werden, um diese Leistungen besser zu verkaufen. Dieser Praxis schiebt das Bundeswirtschaftsministerium nun nach anfänglichem Zögern einen Riegel vor. Ivo Maruschik zum Aus für Igel.
Bei den umstrittenen Seminaren hat das Wirtschaftsministerium seinen Kurs jetzt eilig geändert. Ärzte müssen ihr Handeln am Interesse und am Wohl des Patienten ausrichten. Eine aktiv betriebene Vermarktung von Igel-Leistungen ist damit nicht vereinbar, heißt es in einer Stellungnahme aus dem Haus von Philipp Rösler. Deswegen wird die Förderung von Seminaren, bei denen Ärzte lernen sollen, ihre Igel-Leistungen besser zu vermarkten, eingestellt. Die Abkürzung IGEL steht für individuelle Gesundheitsleistungen. Das sind Behandlungen und Untersuchungen, die die Krankenkasse nicht bezahlt. Und zwar in den meisten Fällen, weil ihr Nutzen nicht wissenschaftlich erwiesen ist. Vor 2 Wochen klang die Haltung des Ministeriums noch anders. Da hatte Ministeriumssprecherin Ann-Christine Wiegemann die Förderung der umstrittenen Seminare noch gerechtfertigt.
Dazu werden Seminare und Beratungen zu allen Themen der Unternehmensführung gefördert. Und Angehörige der freien Berufe, eben auch Ärzte, müssen sich am Markt behaupten. Und deshalb steht ihnen dieses Förderprogramm zur Steigerung ihres unternehmerischen Know-hows offen, wie anderen Unternehmern auch.
Jetzt hat sich aber auch im Wirtschaftsministerium die Erkenntnis durchgesetzt, dass für Ärzte doch andere Maßstäbe gelten müssen als für andere freie Berufe. Seminare zur Förderung von Verkaufsstrategien. Zugespitzt heißt das doch, Ärzte werden geschult, wie man Patienten das Geld aus der Tasche zieht. Das Wirtschaftsministerium formuliert es natürlich etwas vornehmer. Holen sich Ärzte externe Hilfe zur Entwicklung entsprechender Verkaufsstrategien, dann ist dies unter gesundheitspolitischen und ethischen Gesichtspunkten nicht förderungswürdig, so heißt es in der Stellungnahme. 1,5 Milliarden Euro nahmen Ärzte im Jahr 2010 durch die umstrittenen IGEL-Leistungen ein und die Tendenz geht weiter nach oben. Die SPD-Gesundheitsexpertin Mechthild Rawert warf den Ärzten deswegen im Bundestag ganz offen Abzocke vor.
Nicht mal nur, dass es nichts nützt, Es bringt einen Schaden mit sich.
Sie hatte auch vehement darauf gedrängt, die Förderung der umstrittenen Seminare einzustellen. Das ist jetzt erreicht, aber SPD und Grüne wollen noch mehr. Sie fordern, dass Patienten mindestens einen Tag Bedenkzeit eingeräumt wird, bevor sie sich für eine IGEL-Leistung entscheiden. So soll verhindert werden, dass Ärzte Patienten in der Praxis mit so einem Angebot überrumpeln. Die Krankenkassen haben sich inzwischen hinter diese Forderung gestellt.
Mecklenburg-Vorpommern kämpft gegen seinen schlechten Ruf. Das Bundesland gilt als eine der Hochburgen des Rechtsextremismus, aber das muss und soll nicht so bleiben. Deshalb macht jetzt ein neues Bündnis mobil. Heute gegen ein Pressefest der Deutschen Stimme, dem Parteiorgan der NPD. Was Bürger, Kirchen und Vereine in Pasewalk der Versammlung von Rechtsextremisten aus dem gesamten Bundesgebiet entgegengesetzt haben, beschreibt Nicolas Bernhard.
Es ist vor allem auch friedlich geblieben in Pasewalk, obwohl es durchaus die ein oder andere Provokation gab, wenn Gäste des sogenannten Pressefestes auf ihrem Weg zum Veranstaltungsort an den Protestierern vorbeirollten. Immerhin, rund 2000 Menschen waren aus der ganzen Region nach Pasewalk gekommen, um gegen Rechtsextremismus in ihrer Region zu demonstrieren. Dass es so viele wurden, damit hatten selbst die Veranstalter nicht gerechnet. Benno Plassmann beispielsweise, einer der Köpfe hinter dem Aktionsbündnis Vorpommern, weltoffen, bunt, demokratisch.
Gedacht hatte ich es nicht. Wir hatten begründete Hoffnung, das ja, weil hier gibt es viele tolle Leute, aber wirklich geplant und gedacht hatten wir es natürlich nicht.
Über knapp 5 Kilometer zog sich die von den Veranstaltern Demokratiemeile getaufte Strecke mit ihren rund 40 Informationsständen und Bühnen vom Stadtrand der vorpommerschen Stadt Pasewalk bis in den kleinen Nachbarort Viereck. National befreite Zone, brauner Leuchtturm, so nennen die Rechtsextremisten zuweilen die Region zwischen Greifswalder Bodden und Randowbruch. Hier hat die NPD in der Vergangenheit ihre Stimmen gewinnen können. Vertreter der Partei sitzen in vielen Kommunalparlamenten und auch im Kreistag. Deswegen wollten die Verantwortlichen von der NPD-Parteizeitung Deutsche Stimme wohl hier recht unbehelligt ihr Fest organisieren. Aber das Bild des braunen Vorpommern, das wollen viele hier in der Region nicht mehr.
Ich finde das so schön, dass so viele Leute zusammengekommen sind. Ich bin völlig beeindruckt.
Ich bin total überwältigt, weil wir sind nicht der braune Osten, wir sind der bunte Osten.
Ich mache heute mit, weil ich eine super Aktion finde hier, dass die Region endlich aufsteht dagegen und dass sich wirklich so viele Leute zusammenschließen und auch dieses Gemeinschaftsgefühl irgendwie darlegen. Das ist auf jeden Fall, denke ich, ein guter Start dafür. Und auch Leute, die vielleicht Angst hatten, hierher zu kommen oder generell Angst haben, gegen Nazis was zu unternehmen, ja, sehen einfach, dass sie nicht alleine sind.
Noch nie gab es ein so breites Bündnis gegen rechts auf Parteien-, Verwaltungs-, Vereins- und Verbandsebene. Schon am Mittag hatten gut 40 Bürgermeister der Region eine Erklärung unterzeichnet und pünktlich mit dem Beginn des sogenannten Pressefests formierte sich eine Menschenkette, jung neben alt, CDU-Abgeordnete neben Linkspolitikern, Sozialverbandsmitglieder neben den Vertretern von Wirtschafts- und Tourismusverbänden und unter den Protestierern auch der Bürgermeister der Stadt Pasewalk, Rainer Dambach.
Wir hatten irgendwann mal, als wir gehört haben, dass das hier stattfindet, weil es ja in der Region mit den Nazis immer Probleme gibt und weil man also viel zu sehr weggeguckt hat, gesagt, Mensch, man muss mal was tun, man muss sich mal zusammenraffen. Aber dass das so eine Dynamik angenommen hat, dass das so eine breite Solidaritätswelle ausgelöst hat, das hätte ich nicht gedacht.
Seltene Einigkeit in Vorpommern, die auch weiter bestehen soll. Nach diesem Aktionstag wollen die Aktiven des Bündnisses über die Dörfer in Vorpommern ziehen und dort, wo die Rechtsextremisten am stärksten sind, Aufklärungsarbeit leisten.
Und nun kommen wir zu zwei der großen Fragen unserer Zeit. Die erste, gibt es Leben auf dem Mars, können wir noch nicht beantworten. Die Sache wird derzeit erforscht. Die zweite, gibt es in Deutschland Sport im Schatten der Olympischen Spiele, können wir dagegen sofort beantworten. Dazu ist Mara Kühner-Tellmann ins Studio gekommen.
Es gibt beispielsweise schon Fußball. Zweiter Spieltag der zweiten Fußball-Bundesliga. Im Westfalen-Derby hat der SC Paderborn den VfL Bochum deklassiert und mit 4:0 gewonnen. Burkhard Hupe war dabei.
Nach der großartigen abgelaufenen Zweitligasaison nun also wieder ein toller Start in die neue Spielzeit. Ein gerechtes Ergebnis dank eines überragenden Mario Vrančić zustande gekommen. Der Neuzugang von Borussia Dortmund traf in der 25. Minute mit einem platzierten Linksschuss zum 1:0 und besorgte kurz nach Wiederbeginn, zu Beginn der zweiten Halbzeit also mit einem tollen Heber, zum 3:0 quasi für die Vorentscheidung. Zwischendurch hatte Alban Meha mit einem herausragend platzierten Freistoß zum 2:0 getroffen und kurz vor dem Ende Dennis Yilmaz im Anschluss an einen Schuss von Vrančić zur Stelle per Abstauber zum 4:0. 11.000 Zuschauer im kollektiven Freudentaumel. Der SC Paderborn hat seine Stellung in der zweiten Fußball-Bundesliga eindrucksvoll untermauert.
Und Paderborn hat sich die Tabellenspitze erobert mit 4 Punkten. Nun Bochum als Siebter hat 3 Zähler. Im zweiten Spiel trennten sich am Nachmittag St. Pauli und Ingolstadt 1:1. St. Pauli steht auf Rang 10 mit 2 Punkten. Der 5. Spieltag ist es bereits in der 3. Liga. Aachen unterlag Offenbach 1:3. Bielefeld besiegte Karlsruhe 1:0. Dortmund 2 unterlag Saarbrücken 1:2. Wien, Wiesbaden und Münster trennten sich 2:2. Und Osnabrück besiegte Erfurt mit 1:0. Wenig schöne Neuigkeiten gibt es bereits vor Beginn der Bundesliga. Bei einem Testspiel des Aufsteigers Fortuna Düsseldorf gegen den portugiesischen Spitzenklub Benfica Lissabon ist es heute Nachmittag zu einem Eklat und einem Spielabbruch gekommen. Stefan Kausen.
Rund 5 Minuten vor der Pause rempelte der Kapitän von Benfica Lissabon, Luisao, den Schiedsrichter um. Christian Fischer aus Herne fiel benommen zu Boden, führte Minuten später das Schiedsrichtergespann in die Kabine und von dort aus erfolgte rund 10 Minuten später der Abbruch des Testspiels. Fortuna und Benfica beim Stande von 0:0 kurz vor der Pause. Das war's. 25.000 Zuschauer entsetzt. Die Düsseldorfer zeigten danach ihren Fans noch ein internes Trainingsspiel. 15 Jahre nach dem Abstieg aus der Bundesliga bleibt der Wiederaufstieg von Düsseldorf ein kompliziertes Unterfangen.
Und der Fußball und seine Randerscheinungen bleiben uns also auch zu Beginn der neuen Saison nicht erspart.
Mara Kühnert-Hellmann mit dem Fußball in Deutschland.
Die Olympischen Spiele in London.
Und nun live rüber zum aktuellen Sportgeschehen in der britischen Hauptstadt. Oliver Frick, der vorletzte Tag bei den Olympischen Spielen. Welche wichtigen Entscheidungen sind denn bisher heute gefallen?
Och, da muss man schon ein bisschen aufpassen bei 32 Entscheidungen, um das Wichtigste auch ja nicht zu verpassen. So viel läuft hier parallel. Ich würde mal sagen, wir fangen mit dem Wichtigsten für den deutschen Sport an. Da gibt es eine Silbermedaille und zwar im Cross-Country-Wettbewerb im Mountainbike-Fahren. Sabine Spitz hat diese Silbermedaille gewonnen und es war wirklich ein packendes Rennen. 30 Kilometer über Stock und Stein. Ein Sturz von Sabine Spitz kam sogar dazu. Und dann als Zweite ins Ziel zu kommen hinter der Französin Presse, das ist absolut eine Spitzenleistung. Sabine ist 40 Jahre alt, eine richtige Powerfrau und irgendwie passt die Silbermedaille auch ganz gut in ihre Sammlung hinein, denn sie hat in Athen 2004 schon Bronze gewonnen und Gold bei den letzten Spielen in Peking.
Also einmal Silber für die Deutschen. Haben denn deutsche Athleten heute noch Medaillenchancen?
Also wir dachten eigentlich, die Rennkanuten würden auch eine Medaille gewinnen über die neue Sprinterdistanz über 200 Meter, aber es gab leider keine Medaille, weder für Ronald Rauer im Einer noch im Zweierwettbewerb gemeinsam mit dem Kollegen Jonas Ems im Boot. Eine Medaille könnte es heute noch geben für das deutsche Team beim Hockeyfinale der Männer. Es kommt zum Klassiker Deutschland gegen die Niederlande. Die Deutschen sind nicht so optimal in das Turnier gestartet, haben sich dann aber von Spiel zu Spiel gesteigert und die Jungs sind inzwischen richtig selbstbewusst und heiß, wieder Olympiasieger zu werden, wie zuletzt in Peking.
So langsam, Herr Frick, wird ja Bilanz gezogen und es gibt einige Aufregung um das schlechte Abschneiden der deutschen Mannschaft. Zumindest die Erwartungen von Politik und Sportfunktionären haben die deutschen Sportler mühelos unterboten.
Naja, ich kann das schlechte Abschneiden überhaupt nicht erkennen und ich kann auch die Diskussion nicht ganz nachvollziehen, denn es war von vornherein klar, dass es Deutschland schwer haben würde, an die Bilanz von Peking anzuknüpfen. Damals waren es 41 Medaillen. Inzwischen sind es, und wir sind am vorletzten Tag, wenn ich richtig gerechnet habe, 43 Medaillen. Also in Wirklichkeit hat das deutsche Team sozusagen die Prognose übertroffen. Warum es wohl geht, ist diese Zielvereinbarung, wie man das so unschön nennt, von 86 Medaillen. Das ist allerdings ein Kommunikationsproblem und auch ein Definitionsproblem. Man müsste viel mehr Fördervereinbarung dazu sagen. Das ist einfach ein Gespräch vor 4 Jahren, ein Abkommen zwischen dem Deutschen Olympischen Sportbund und den Fachverbänden. Welcher Verband braucht welche Mittel? Wo könnten welche Medaillen entstehen? Und das Bundesinnenministerium hat das Ganze dann abgesegnet. Also in Zukunft wird man das sicherlich anders nennen. Nicht mehr Zielvereinbarung, sondern Fördervereinbarung. Und kein Mensch hat irgendwie hier 86 Medaillen von der deutschen Mannschaft erwartet, also 40. Das war so ungefähr die Prognose seitens des Sportbunds und so haben auch alle Fachleute gerechnet. Jetzt sind es 43 geworden. Das ist also durchaus im Rahmen. Im Gegenteil, das ist sogar positiv zu sehen. Natürlich gab es Enttäuschungen, es gab Frust, es gab schwache Leistungen bei den Schwimmern, bei den Schützen, teilweise auch bei den Reitern. Aber es gab auch positive Überraschungen, die Medaillen bei den Tischtennisspielern, bei den Turnern, das tolle Abschneiden bisher der Leichtathleten, der Kanuten, der Kajakfahrer, teilweise möglicherweise der Ruderer. Also ich denke, die Diskussion gerät da so ein bisschen in Deutschland in die Schieflage.
So viel von Oliver Frick, live aus London. Danke, und das war's am Echo des Tages mit Andreas Teska. Ihnen allen einen schönen Abend.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.